Die Serie wird uns ganz in lebensnahe Themen herführen, hineinführen und wir werden verändert werden, wenn wir uns einlassen auf das. Weil es betrifft uns und Gott möchte uns dort Türen öffnen und behilflich sein, in diesen Bereichen können, zu wachsen, zur Ruhe zu kommen und neu uns können ausrichten, zu kräftigen, zu stärken. Einfacher, erfüllter und fokussierter Leben bedeutet nicht, einfach weniger zu machen. Oder auch mehr zu machen, je nachdem. Es bedeutet im Kern ganz einfach, die Person zu sein. Oder die Person zu werden, als die Gott einem erschaffen hat und berufen hat, dass wir es sind. Und dass wir die von Gott in uns geschaffenen und geleiteten Werke kraftvoll, zielstrebig von ganzem Herzen tun können. Und dass es uns gelingt zu erkennen, wo wir in Werk innen sind, wo nicht uns wirklich zu tiefst entsprechen. Wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir es machen müssen. Oder wo wir Erwartungen von anderen Menschen versuchen zu erfüllen. Aber zutiefst merken wir, das bin nicht ich. Und das ist nicht eigentlich das, wozu Gott mich berufen hat. Und wir wollen im Verlauf dieser Serie einfach uns öffnen für das Wirken von Gott. Für seine Werke, die er in uns hineingelegt hat. Uns empfindlich machen, wie können wir zum Wesentlichen herumkommen. Das, was uns ausmacht. Wie können wir zur Quelle kommen, wo wir uns nähren können. Wo wir trinken können, uns erquicken zur Nahrung, wo uns Kraft gibt. Und dass wir das, was wir sollen machen, was Gott uns gesetzt hat, dass wir es machen können, kraftvoll, mit Energie, zielstrebig von ganzem Herzen können tun. Und jetzt darf ich euch als erstes in eine Geschichte hineinführen von Jesus. Eine bekannte Geschichte. Und wir können in dieser Geschichte ein bisschen das sehen, dass es offensichtlich gar nicht so einfach ist, immer das Momentum zu erkennen, was wir tun sollen und was das Richtige ist. Und dass wir nicht immer richtig entscheiden, offensichtlich. So wollen wir jetzt hineingehen in die Geschichte miteinander. Wir öffnen unsere Bibel bei Lukas 10. Lukas 10, Geschichte von Maria und Martha, ab Vers 38. Jesus hatte ja viele gute Freunde gehabt. Nebst dem, dass er natürlich auch viele Zettige um sich hatte, die ihn angefindet haben und ihn probiert zu hindern. Zu diesen guten Freunden haben Maria, Martha und der Bruder, ihren Bruder Lazarus gehört. Und Jesus ist hier an diesem Zeitpunkt von dieser Geschichte schon bereits ganz stark in seinem Dienst involviert gewesen. Da sind Wunder passiert. Heilige. Er hat schon bereits die 5000 Menschen genährt. Und die Menschen sind zu ihm geströmt und haben immer noch größere Erwartungen an ihn gehabt. Wir können uns vorstellen, dass seine Tage immer noch gestresster und vollpackter gewesen sind. Und so hat Jesus gelegentlich bei seinen Freunden, bei seinen guten Freunden, sich zurückgezogen in ihr Haus. Und es heisst hier, da dass er weitergezogen ist in das Dorf, wo die gewohnt haben, wo eine Frau gelebt hat mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und wir wissen aus dem Zusammenhang, dass sie sind befreundet gewesen. Er ist dort schon mehr ein- und ausgegangen. Das war also nicht das erste Mal, dass er dort war. Bei Freunden hat Jesus sich ausruhen, ausspannen, auftanken. Sie kamen in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, siehst du nicht, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wir stellen uns vor, dass zu jener Zeit natürlich noch keine Telefons gegeben hat, wo man kurz hat angeläutet, etwa eine halbe Stunde vorher: Ich komme heute vorbei, und wenn ihr dann noch das Menü habt, ist alles tipptopp. Nein, zu jener Zeit hat es das noch nicht gegeben. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus und seine Jünger dort bei Maria und Martha einen Blitzbesuch gemacht haben. Sie waren also nicht vorbereitet gewesen, dass da jemand kommt, weil sie es auch nicht gewusst haben. Wie sie gekommen sind, hat sich die Maria sofort zu den Füßen von Jesus gesetzt und hat die neuesten Nachrichten, Neuigkeiten angehört und sicher auch das Bedürfnis gehabt, einfach mal in der Freundschaft, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Die Maria aber hat schnell ihre Ärmel hochkrempelt, ist in die Küche gegangen und hat verzweifelt versucht, was da noch rum ist, was sie könnte auf den Tisch bringen. Und das war ja gar nicht so einfach, sie war ja nicht vorbereitet, das war wirklich ein Problem. Aber wie sie da am Hantieren war und am Machen war, hat sie gemerkt, das ist noch ein grösseres Problem, es gibt noch ein anderes Problem. Nämlich das Problem, dass meine Schwester, die Maria, mir nicht hilft. Dass sie in der Stube bleibt hocken bei Jesus und mich alleine hantieren. Ich stelle mir vor, wie sie seufzen, sich hat bemerkbar gemacht, eine Pfannendeckel genommen und ein bisschen geklevelt, vielleicht an den Boden gefallen, nachher rumgestöhnt. Oh, dass doch endlich die Maria würde aufstehen. Aber ihre Schwester ist nicht gekommen. Und nachdem sie mit der Deckel geklevelt hat, hat sie ihr vollends der Deckel gelöpft. Sie ist irritiert worden und ist ins Wohnzimmer hineingegangen und hat das Gespräch, das dort stattgefunden hat, unterbrochen. Und hat sich direkt an Jesus gerichtet. Herr, siehst du nicht? Luther übersetzt: Kümmerst du dich nicht darum, dass ich ganz alleine am Kochen bin? Jesus, bist so gut. Schick doch endlich meine faule Schwester in die Küche. Und nun stelle ich mir vor, wie Jesus dort gesessen ist und sich aufgerichtet hat, mit seinem Blick aufgeschaut hat, sie angeschaut hat und lang, ganz lang nichts gesagt hat. Schließlich adressiert er sich ganz persönlich, mit persönlichen Worten, an Martha und flüstert ihr zu: Martha, Martha. Die zweimalige Anrede weist auf eine Dringlichkeit hin. Es ist persönlich an Martha in diesem Moment adressiert gewesen. Martha, Martha, beruhige, doch beruhige du dich, bist so gut. Komm aber, lass deine Schwester in Ruhe. Martha, du bist um so vieles besorgt und du machst dir viel Mühe. Das ist schön und gut eigentlich. Du machst ja das für mich und für meine Jünger. Aber es scheint, dass du in diesem Moment jetzt einfach überfordert bist. Du bist gereizt, du scheinst müde zu sein, dein Akku scheint leer zu sein. Und es tut mir leid, dass wir mit unserem Besuch hier noch alles für dich viel komplizierter machen. Ich weiss, dass du so vieles siehst, was erledigt werden sollte. Und es zerreißt dich innerlich, dass du das nicht kannst. Es geht dir so vieles durch den Kopf und durch das Herz. Martha, eins möchte ich dir sagen. Wenn ich da bin, wenn ich zu euch komme, zu deiner Familie komme, es geht mir nicht um zu essen. Du weisst doch, ich habe erst kürzlich 5'000 Menschen zu essen verschafft. Das ist mir möglich. Oder denke zur Hochzeit zu Kana, wo der Wein gefällt hat und ich habe sogar einen feinen Chardonnay auf den Tisch gebracht. Wenn ich zu euch komme, liebe Martha, liebe Lazarus und Maria, dann komme ich um der Freundschaft, um der lebensspendenden Beziehung willen. Alleine wegen dem, wegen nichts anderem. Ein anderes Mal, dann tue ich dann vorher telefonieren. Und dann können wir dann gerne uns zu einem 5-Gang-Menü treffen. Aber heute tut nur eines Not. Hoffnung für alle übersetzt dort. Ist eines wirklich wichtig und gut? Martha, nur dieses eine ist in diesem Moment wirklich wichtig und gut. Die Maria hat dieses eine erkannt. Und das werde ich nicht von ihr wegnehmen. Ich werde die Maria jetzt nicht zu dir in die Küche schicken, um Unwichtiges zu tun. Martha, ich lade auch dich ein, den Kochlöffel auf die Seite zu legen. Heute unerledigt lasse sie auf die Seite zu schieben und dass du heute dich zu uns heransetzt. Löst du dich heute von deiner Geschäftigkeit und komm mit deinem Herz und deinem Geist zur Ruhe. Was für eine schöne Geschichte. Und interessanterweise ist auch noch schön zu sehen, wo die Geschichte steht. Wie sie platziert ist in der Bibel. Eben im 10. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und die Geschichte knüpft unmittelbar an die Geschichte, an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter an. Und steht im Zusammenhang mit der Frage nach dem wichtigsten Gebot, wo Jesus nachher zur Antwort gibt. Es ist, Gott zu lieben und der Nächste. Bei der ersten Geschichte mit dem barmherzigen Samariter geht es darum, den Menschen in Not aktiv zu helfen. Da geht es also um Aktion, um Aktivität. Und bei der zweiten Geschichte geht es darum, selber Hilfe anzunehmen. Nähe zuzulassen. Beziehung mit Jesus zu pflegen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in das gesunde Ausgewogensein hineinkommen. Zwischen tätig sein und untätig sein. Zwischen geben und empfangen. Wir brauchen Zeiten vom aktiven und vom passiven Sein. Vom Tun und vom Nicht-Tun. Vom Ja sagen, das mache ich, das packe ich an. Und vom Nein sagen. Das mache ich nicht. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Wer nicht lernt, Nein zu sagen, ist in Gefahr, dass er ständig überfordert ist und einen leeren Akku hat. Jesus mutet uns an dieser Stelle wichtige und grundsätzliche Entscheidungen zu. Maria hat das gute Teil erwählt. Das bedeutet, sie hat die gute Entscheidung getroffen, indem sie für eine bestimmte Zeit der Küche den Rücken zugekehrt hat und stattdessen Zeit mit mir verbracht hat und so ihren Akku bei mir aufgeladen hat. Um Sinn erfüllt und kraftvoll zu leben, brauchen wir Energie. Energie. Ich möchte kurz auf die Kennzeichen von einem leeren Akku zu reden kommen. Menschen, die einen leeren Akku haben, die haben oft das Gefühl, dass man noch mehr müsste leisten, noch mehr schaffen. Und sie nerven sich über die angeblichen Faulpelzen, die ihnen eben nicht zu Hilfe kommen, die weniger arbeiten als sie selber. Wer einen leeren Akku hat, ist erschöpft, schadet seiner Seele und dann auch den Menschen in seinem Umfeld. Er ist in Gefahr, dass er in dieser Überforderung sich zurückzieht, abkapselt, gereizt ist, angespannt ist und dass das vor allem auch seine Nächsten, seine Liebsten zu spüren bekommen. Vielleicht kompensiert er es mit Essen, übermässigem Essen, mit Einnahme von Medikamenten, die ihm um ein bisschen Power geben. Oder er flüchtet sich in Liebesromanen oder Pornografie oder Sachen, die ihm letztlich noch mehr entleeren. Wer hingegen einen vollen Akku hat, Energie hat, der ist gut drauf. Der begegnet seinen Menschen, seinen Nächsten mit Liebe und Zuneigung. Er nimmt auch das Reden von Gott aufmerksamer wahr. Er trifft bessere Entscheidungen. Maria hat das gute Teil erwählt. Er ernährt sich gesünder und schlaft besser. Er kann besser geniessen und ist vor allem auch kreativer. Er lebt entsprechend der Geschöpflichkeit, die er wirklich ist. Und kann aus dem heraus kraftvoll leben. Jetzt stellt sich halt schon die Frage, wie können denn wir unseren Akku immer wieder füllen? Wenn man ein Handy-Akku füllt, das wissen wir, das ist ganz einfach, das schliessen wir einfach ans Kabel an und nachher wird der geladen. Wie ist es denn mit unserem Akku? Und da müssen wir jetzt ein bisschen der Frage nachgehen. Wie können wir das machen? Wo haben wir da so ein Kabel? Und dann müssen wir ein bisschen über unsere Aktivitäten nachdenken, Tätigkeiten. Welche Aktivitäten, Tätigkeiten schenken dir neue Kraft? Welche Beziehungen inspirieren dich? Und wichtig ist natürlich auch die Frage, gibt es Sachen in unserem Leben, was uns Energie raubt, wo ein Leck ist in diesem Akku, wo es abfließt. Warum bin ich überhaupt so ausgelaugt? Es ist ja auch sinnlos, einen Akku zu füllen, wenn man nicht vorher die unnötigen Energiefresser abgehängt hat. Ist es vielleicht Angst, Nein zu sagen? Ist es, weil du deine Leistung, die Selbstwert von deiner Leistung abhängig machst? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du einfach mal auf das Bänkchen vor dem Haus hockst? Wir hatten eine ältere Person bei uns oben, die ist jetzt schon mittlerweile länger gestorben. Die hat nicht, Kinder von ihr haben ihm extra ein Bänkchen geschenkt. Ein paar Meter neben dem Haus haben sie es unter einen Baum gestellt und ich gesagt, Vater, den kannst du jetzt ein bisschen über das Land schauen, dich nicht ausruhen. Aber ich habe mir sagen, er hat es nicht fertig gebracht. Das war nicht möglich gewesen. Was könnten die anderen denken, wenn ich mich dort auf die volle Haut setze? Und so hat er da jeweils das Auto genommen und ist ein bisschen abseits gegangen, wo ihn niemand gesehen hat und ist dort ein bisschen zur Ruhe gekommen. Es ist wichtig, dass wir Selbstverantwortung übernehmen. In der Regel sind es ja auch nicht die mühsamen Umstände, die uns auslaugen. Oder gar andere Menschen, die so schwierig sind. Wir meinen das oft. Da können wir ja jemandem die Schuld geben. Aber an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf uns selber schauen. Dass wir mit Gott ins Gespräch kommen. Und dass wir Verantwortung übernehmen. Selbstverantwortung. Wir müssen unbedingt herausfinden, was der Akku entleert und was ihn füllt. Und dem, wo ihn füllt, dem müssen wir Priorität, die nötige Priorität einräumen. Ich erwähne jetzt 5 Quellen. 5 Quellen, wo die meisten Leute einen Zugang haben, dass ihr Akku geladen werden kann. Das erste ist, die Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott zu erleben, als eine Beziehung, die prägt ist von dieser Freundschaft, von dieser wohltuenden Nähe von Gott, von dieser Freude, die bei Gott ist, von dem Heil, von dieser Ruhe, von dem Frieden. Und wenn ich an meine Beziehung zu Gott denke, dann werde ich immer wieder an den Elternsohn vom Gleichnis bei Lukas 15 erinnert. Der Elternsohn ist mir immer wieder ganz, ganz nach, wenn es um meine Beziehung zu Gott geht. Er ist so ein bisschen erbittert worden. Er war immer daheim. Er hat nie viele dumme Sachen gemacht. Er hat sich sehr gut gewöhnt an das, was er da hat bei Gott. Und er war auch undankbar gewesen. Er hat es gar nicht mehr können geniessen, was er hat bei Gott. Er hat sogar Gott angeklagt und hat gesagt, eigentlich Gott, bist du ungerecht, du hast mir nie ein Kalb gemästet und dass ich hätte mit meinen Freunden fröhlich sein. Und dort kommt nun etwas ganz Wichtiges für mich rein. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Kind, mein Sohn, du bist immer bei mir. Und alles, was mir ist, ist dir. Da bin ich oft in Gedanken dran. Da lasse ich oft mein Herz gehen. Gott, was bist du? Was hast du? Oh, der Zuspruch, den du hast. Oh, deine heilsamen Worte, die mit im Alltag zu mir kommen und mich stärken. Mein Akku wieder aufladen. Die Geist, die mir zuflüstert, mich stärkt, mich in meiner Identität als Sohn Gottes bestärkt, mir zuflüstert, mein Sohn, mein Kind, alles, was mein ist, ist dein. Das Heil, das ich habe, Kraft, die ich habe, die Ruhe, die ich habe, der Segen, alles, was ich habe, gehört auch dir. Nimm es an, genieße es, empfasse es. Der Gottesgeist kann ich dann in solchen Momenten auch falsche Muster erkennen. Kräfte raubende Antreiber, wie zum Beispiel Gier nach Anerkennung, Vergleichen mit anderen, falsche Hetz und Fremdbestimmung erkennen und entlarven. Und zu den Füßen von Jesus kommen und sein und empfangen alles, was er hat. Was seins ist, ist meins. Und die Berührungen mit Jesus, mit Gottes Geist, mit dem Vater und die daraus tankte Ruhe und Kraft, Stärkung, das ist wahrlich die grösste Energiequelle, die es gibt. Und ich lade euch ein, jetzt einen Moment aufzustehen. Und wir wollen miteinander das Lied singen, Friede wie ein Strom. Auch hier werden wir hergeführt zum Frieden, zur Kraft, zur Ruhe, die uns von Gott entgegenströmt. Stehen wir geschwind natürlich ganz unterschiedlich aus. in den verschiedensten Farben und Konstellationen. Es ist einfach so, dass jeder Mensch hat Menschen, die Gott in sein Leben hineingestellt hat. Und diese Menschen tun uns gut. Es ist gut, mit diesen Menschen zusammen zu sein, die Gott uns mit ihnen verbunden hat, eingepflanzt hat. Zeit mit der Familie zu verbringen, ist wichtig. Und die Zeit füllt den Akku. Und es ist einfach traurig, wenn die Zeit fehlt für die Familie. Und da gilt es eben auch etwas zu ändern. Deine Familie braucht dich und du brauchst deine Familie. Das Dritte, die dritte Quelle, wie unser Akku kann gefüllt werden kann, ist eine befriedigende Arbeit machen, die man gern macht. Es ist ein Vorrecht, wenn wir gern arbeiten. Weil es ist doch so, dass wir den grössten Teil von unserem Leben halt schon bei der Arbeit verbringen. Und wenn die Arbeit unseren Akku, unseren Tank nur leert und nicht auch noch auffüllt, oder zumindest ein bisschen auffüllt, dann ist wahrscheinlich etwas nicht gut. Und wir müssen vielleicht in Betracht ziehen, etwas zu ändern. Natürlich können wir das nicht von heute auf morgen, aber wir können uns einfach vor Gott bringen und mit Gott bewegen. Im Prediger 5, 17 ist tatsächlich ein Wort von Salomo, wo die befriedigende Arbeit würdigen und anspricht. Vers 17 vom 5. Kapitel lesen wir. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Die vierte Quelle, Erholung. Sich erholen. Der Bereich ist ja für viele ein Stolperstein. Es gibt ja so vieles, was wir machen wollen, sollten machen. Und dann gibt es auch so viele Nöte, die uns rufen. Nöte von Menschen, die Jesus nicht kennen. Von Menschen, die einfach in Schwierigkeiten sind. Und was wichtig ist, dass wir uns zu ihnen wenden. Wie können wir uns überhaupt noch erholen? Ob all diesen Sachen, die doch erledigt werden sollten. Für mich persönlich ist die Geschichte der Erschaffung des Menschen ganz ein heilsamer Anstoss zu dem Thema Sabbat. Ich weiss nicht, ob ihr euch auch schon mal die richtigen Gedanken gemacht habt, ob euch das aufgefallen ist. Ich denke einfach immer wieder an den Adam. Er ist ja als Letztes erschaffen worden. Ich denke, es war auch gegen Abend gewesen, das ganze Werk ist ja einen Tag gedauert. Gegen Abend gewesen, wie er dort frisch und munter noch so gesehen hat, wie die Sonne untergegangen ist. Und auf einmal ins Bett ist gegangen. Aber jetzt, am Morgen vom nächsten Tag, der war ja wirklich unternehmungslustig, der Adam. Der ist direkt aus der schöpferischen Hand von Gott gekommen, in den grünen Garten. Und hat schon bereits gesehen, wo man könnte ein Hägli machen könnte, welche Kuh das man könnte melken und wie man könnte Zucht machen könnte. Und dieses und jenes. Und jetzt stelle ich mir vor, wie er dort seine Ärmel hat hochgekrempelt. Und hat wollen anpacken. Die Sonne hat geschonnen. Der Morgen ist da gewesen. Und dann kommt vom Himmel her ein Stopp, Adam. Stopp, Adam. Was? Jetzt soll ich nicht. Jetzt wollte ich doch gerade reinschiessen. Adam, du kannst anderen nur helfen und auch dir selber und dieser Welt nur gut zu tun, wenn du zuerst bei mir ruhst. Wenn du zuerst mich erkennst, mich anbetest, meine Schöpfung begutachtest und du einfach jetzt noch einmal deinen Akku ein zweites Mal ladest. Heute ist Sabbat. Heute ist Ruhetag. Das tut mich oft bewegen. Der erste Arbeitstag von Adam war ein Ruhetag. Ja. Wir gehen oft von der anderen Seite her. 6 Tage sollst du arbeiten und nachher Ruhe. Aber von Schöpfung her wird uns auf einmal gesagt, bevor die Arbeit kommt, wird geruht. Das spricht mich immer wieder an. Zu diesem Thema. Was hilft dir, dich zu erholen, aufzutanken? Es ist wichtig, dass du dem Raum gibst und das in dein Leben einplanst. Der 5. Punkt und der letzte. Es ist Bewegung haben. Sportlich tätig sein und sich gut ernähren. Experten sind sich einig darin, dass Sport, gute Bewegung, Ruhephasen zusammen mit Ruhephasen und guter Ernährung uns mindestens 20% mehr Energie verleihen. Und das sollte sogar für alle diese Motivation sind, die sagen, ich bin doch keine Sportskanone. Aber es ist einfach so, sich bewegen tut gut. Das ladet der Akku. Das führt uns zur Ruhe, zur Ausgleichenheit. Und wenn wir das noch mit gesunder Ernährung noch so kombinieren, dann tun wir wirklich unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist einen grossen Gefallen. Vor 2 Jahren hatte ich so ein Problem mit meinem Bauch, da, mit meinem Darm, einfach so das Zeug dort ab. Es war wirklich auf einmal beunruhigend gewesen, und ich bin zum Arzt gegangen und der hat mich nachher geschickt auf Thun. Ich habe Sonden oben rein bekommen und unten rauch, haben sie geschaut, was da nicht gut ist. Und dann hat der Arzt das Resultat gesagt. Das vergesse ich nicht mehr. Das hat einiges bei mir nachher schon ausgelöst. Er hat gesagt, ihr seid jetzt ein alter Mann. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber so habe ich es gehört. Ihr seid jetzt ein alter Mann. Ihr habt zu wenig Bewegung und ihr ernährt euch schlecht. Das waren die 3 Sachen. Und mit diesen Sachen bin ich heim und habe überlegt, ja, was kann ich ändern, was kann ich machen. Und habe gewisse Sachen an verändern. Ja, Kaffee trinken, hat er natürlich auch gesagt. Viel zu viel Kaffee trinken. Und tatsächlich, mit der mit dem, dass ich da gehört habe und dort eingerenkt habe und das aufgenommen habe, beherzigt habe, hat meine ganze Verdauung, der Trakt, ist bessert, hat bessert, ist zur Ruhe geführt worden und seither habe ich wirklich um ein besseres Wohlbefinden. Wir wollen den Gottesdienst abschließen und eine Einladung geben, um sich bei Gott zu stärken jetzt. Eigentlich hatten wir zuerst noch Pläne, das Abendmahl zu nehmen. Und wir wollten es als ein Stärkungsmahl nehmen. Nun machen wir es aber so, dass wir das im Gebet machen. Wir haben ein Gebetsteam, das da ist und dich gerne stärkt. Mit Gebet, mit einer Salbung, mit einem Zuspruch. Wir wollen jetzt aufstehen und das Lied singen, wo wir zu Jesus kommen. Uns vor Jesus herstellen. Einen Blick werfen auf das Kreuz. Auf das Kreuz. Und die nachher möchten, sollen sich doch nachher gehen lassen, segnen, gehen lassen stärken, sich Gottes Wort zusprechen. Ich habe einfach den Eindruck, der Herr will heute einige unter uns kräftigen, stärken, erquicken. Nehmen wir das an. Am 23. Oktober kommen wir zum zweiten Serie. Und da wird das Thema sein, finanziell unbeschwert leben. Wir werden das ins Erntedankfest integrieren. So stehen wir jetzt auf. Und richten wir unseren Blick und unser Herz auf Jesus und das Kreuz von Jesus.